NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Januar 1945. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.
Die Räder schlugen auf den Schienen den eintönigen Takt der Reise durch die Nacht. Im Viehwaggon war nicht daran zu denken, dass sich alle setzen, geschweige denn hinlegen konnten.
Elie Wiesel, Häftling im Konzentrationslager Auschwitz.
Nach 2 Tagen Fahrt begann uns der Durst zu quälen. Der Mangel an frischer Luft erstickte uns. Endlich lief der Zug in einen Bahnhof ein. Wer am Fenster stand, rief den Namen der Station in den Wagen hinein. Auschwitz. Niemand hatte den Namen jemals gehört.
Als ich zum ersten Mal nach Auschwitz komme, bin ich ein Teenager. Es ist Anfang der 1990er Jahre. Der eiserne Vorhang hat sich gerade gehoben und eigentlich will ich im Süden von Polen die Heimat meiner Großeltern kennenlernen, Oberschlesien. Dass Auschwitz nur einen Katzensprung entfernt ist und heute Oświęcim heißt, erfahre ich erst während der Reise. Trotz allem, was ich über diesen Ort weiß, hatte Auschwitz in meinem Empfinden doch immer etwas Unwirkliches. Und nun stehe ich tatsächlich dort, vor dem sozialistischen Bahnhofsgebäude einer unscheinbaren polnischen Kleinstadt, die zum Zentrum des Holocaust wurde.
Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen.
Rudolf Höss, Kommandant des KZ Auschwitz.
Dieser sagte mir, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt.
Ein Taxi bringt mich vom Bahnhof zum knapp 2 Kilometer entfernten Stammlager, wie es der Fahrer nennt. Es ist anders hier, als ich es mir vorgestellt habe. Malerische rote Backsteingebäude, flankiert von Bäumen, durch die die Sommersonne blinzelt. Auf den Wegen drängen sich Touristen aus verschiedenen Ländern, einige ernst, andere in Sightseeing-Laune mit gezücktem Fotoapparat. Die meisten machen einen Tagestrip, Krakau, Auschwitz und zurück. Vor den Toren des Lagers gibt es sogar einen Kiosk.
Das Konzentrationslager Auschwitz I, auch Stammlager genannt, ist ursprünglich eine polnische Militärkaserne. Sie dient den deutschen Besatzern zunächst als Gefängnis für politische Häftlinge aus Polen. Am 14. Juni 1940 beginnt der Betrieb des KL Auschwitz I offiziell mit 728 polnischen Gefangenen.
Im Stammlager gibt es eine Ausstellung. Überrascht erfahre ich, dass die Nazis auch die polnische Intelligenzia vernichten wollten, ebenso Sinti und Roma. Russische Kriegsgefangene, Homosexuelle, politisch Verfolgte, sie alle sind hier gestorben. Informationen, die während meiner Schulzeit untergegangen sein müssen, angesichts der übermächtigen Bilder vom Ausrottungsfeldzug der Nazis gegen die Juden. Mit dessen Spuren sehe ich mich in der Ausstellung zum ersten Mal leibhaftig konfrontiert. Hinter raumhohen Glasscheiben liegen Berge von Koffern, Schuhen und Haaren. Nur ein Bruchteil von dem, was über 1 Million Menschen in Auschwitz genommen wurde, zusammen mit ihrem Leben. Mich überfällt plötzlich ein tiefes Unbehagen, an diesem Ort Deutsch zu sprechen. Die Sprache der Dokumente in den Vitrinen, die Sprache der Täter.
Erste Massenvergasungsexperimente finden im Spätsommer 1941 im Block 11 des Stammlagers statt. Rund 600 sowjetische Kriegsgefangene und 250 kranke Häftlinge werden in den Keller gesperrt. Anschließend werfen SS-Offiziere das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B in die abgedichteten Zellen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt für die geplante Vernichtung der europäischen Juden. Am Standort Auschwitz soll der organisierte Massenmord im Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz II-Birkenau stattfinden, das 1941 rund 3 Kilometer westlich vom Stammlager errichtet wird.
Schon von Weitem habe ich das Tor von Birkenau erkannt. Kaum ein Bericht über den Holocaust, in dem es nicht auftaucht. Ich bin erstaunt, wie leer es hier ist. In das Lager am Stadtrand von Auschwitz zieht es offenbar nur wenige Touristen. Vielleicht, weil es nicht viel zu sehen gibt. Auf dem riesigen Gelände stehen nur noch einige der alten Baracken. In der Sommerhitze verströmen sie einen betäubenden Geruch. Holzschutzmittel, das ihren Verfall aufhalten soll. Ich folge den Bahnschienen, die durch das Tor ins Lager führen. Auf einem Schild lese ich, dass genau hier die Selektionen stattfanden.
Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert.
Anita Laska, Häftling im KZ Auschwitz.
Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flamme aufsteigen.
Charlotte Grunow, Häftling im KZ Auschwitz.
Das Töten findet im Lager Auschwitz nicht nur durch industrielle Massenvernichtung statt. Wer bei der Selektion dem sofortigen Tod in der Gaskammer entgeht, den erwarten Zwangsarbeit, Mangelernährung und medizinische Versuche. In eigens errichteten Nebenlagern profitieren deutsche Industrieunternehmen von der Arbeitskraft der Häftlinge. Kranke und schwache Arbeiter werden getötet und durch neue ersetzt.
Ich erreiche das Ende der Bahnschienen in Birkenau. Rechts und links davon die Ruinen der Krematorien. Wer hierher kam, verließ das Lager nicht mehr lebend. Ein großes steinernes Denkmal erinnert daran. Um die Eindrücke zu verdauen, flüchte ich in ein kleines Birkenwäldchen hinter dem Mahnmal. Idyllisch ist es hier. Sogar einen kleinen See gibt es. Auf seinem Grund, so erfahre ich wenig später, liegt die Asche der Ermordeten.
Die Krematorienkomplexe 1 bis 4 befinden sich am westlichen Rand des Lagers Auschwitz-Birkenau. Die Gaskammern liegen in den unterkellerten Komplexen 1 und 2 unterhalb der Krematorien, in den Komplexen 3 und 4 direkt neben den Verbrennungsöfen. Der Zugang zur Gaskammer erfolgt über einen Entkleidungsraum, in dem sich die zur Vergasung Bestimmten vollständig ausziehen müssen.
Ich frage Sie, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand?
Zum größten Teil nicht.
Rudolf Höss, Kommandant des KZ Auschwitz.
So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei.
Zur Arbeit in den Gaskammern werden KZ-Häftlinge gezwungen. Aufgabe dieses sogenannten Sonderkommandos ist es, die Leichen nach der Vergasung in die Krematorien zu befördern und sie dort zu verbrennen. Um keine Zeugen zu hinterlassen, werden die Häftlinge des Sonderkommandos im Abstand von 3 bis 6 Monaten getötet.
Shaul Chazan und Jakov Gabay, Überlebende des Sonderkommandos von Auschwitz.
Wenn alle drin waren, schloss man die Tür und stellte die Ventilation ab. Dann kamen Deutsche mit einem Wagen, der mit dem Roten Kreuz gekennzeichnet war, und brachten Gasbüchsen. Einer trug eine Maske und warf von oben das Gas ein.
Dann kam ein Arzt und durch ein Guckloch in der Tür schaute er dem Todeskampf zu. Er blickte auf die Uhr, blickte durch das Sichtfenster und schaute, wie der Tod eintrat.
Die Betäubung fand in wenigen Sekunden bzw. Minuten statt.
15, 20 Minuten haben wir die Schreie gehört von den Leuten. Haben gehört, wie sie schreien, Schma Israel, und wie sie weinen. Das kann man nicht vergessen. Nach 20 Minuten haben die SS-Leute die Tür aufgemacht.
Das war schrecklich. Manchmal waren sie so ineinander verknäult, dass man sie am Hals fassen und wie Tiere herausziehen musste. Manchmal hatte sich die gesamte Haut von den Körpern abgeschält, wegen der Wirkung des Gases. Das sah aus wie bei Verbrennungen. Aufgeplatzte Beulen.
Jehoshua Rosenblum und Josef Sackar, Häftlinge im Sonderkommando von Auschwitz.
Die Leichen der Opfer werden ebenso weiterverwertet wie ihre Kleider und Habseligkeiten. Ihre Haare werden abgeschnitten und zu Stoff verarbeitet. Goldzähne werden im Akkord aus den Kiefern gebrochen und eingeschmolzen. Erst dann verbrennt man die Leichen.
Dort auf dem Stockwerk der Öfen hatten sie ein System entwickelt. Mit einem dicken Körper musste man dünne Körper zusammenlegen. Denn der dicke Körper hatte eben reichlich Fett, das die Verbrennung beschleunigte.
Die Gaskammern in Auschwitz-Birkenau haben eine Kapazität von insgesamt ca. 8.500 Menschen pro Vergasung. Die vier Krematorien von ca. 4.500 Leichen pro Tag. Häufig übersteigt die Zahl der Menschen in den ankommenden Transporten jedoch das Fassungsvermögen der Anlagen, sodass die Verbrennung zusätzlich in Gruben unter freiem Himmel erfolgt. Auf die vorherige Vergasung wird mitunter völlig verzichtet, bei hohem Transportaufkommen und aus Sadismus.
Shaul Chazan, Häftling im Sonderkommando von Auschwitz.
SS-Hauptscharführer Moll, das war ein richtiger Sadist. Sein Sadismus kam in den Momenten zum Ausdruck, wenn er mit Müttern, die ins Gas gehen sollten, und ihren Kindern umherging, sich mit einem Lächeln auf den Lippen mit ihnen unterhielt, das Kind herzte, ihm eine Süßigkeit gab. Dann trug er das Kind zur Grube und warf es lebendig ins Feuer.
So will ich auch gleich einen Gedanken, der sicherlich gedacht wird, gleich beantworten.
Heinrich Himmler, Reichsführer SS.
Ja, wissen Sie, dass Sie die erwachsenen Juden umbringt, das verstehe ich völlig. Aber wie können Sie Frauen und Kinder? Die Kinder werden eines Tages groß werden. Wollen wir so unanständig sein, dass wir sagen, nein, 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 da sind wir zu schwach dazu. Das wäre feige gewesen.
Lebendig hat man sie ins Feuer geworfen. Lebendig.
Anfang 1945 nähert sich die Rote Armee dem Lager Auschwitz. Um die Spuren der Vernichtung zu verwischen, sprengt die SS Gaskammern und Krematorien. Akten werden zerstört und die Lager weitgehend evakuiert. Zehntausende von Häftlingen setzt die SS bei Schnee und eisiger Kälte in Marsch Richtung Westen. Auf diesen Todesmärschen kommen unzählige ums Leben. Als die sowjetischen Truppen am 27. Januar 1945 gegen 15 Uhr das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erreichen, finden sie dort nur noch wenige lebende Häftlinge vor. Neben ihnen unverbrannte Leichen und die Haare und Habseligkeiten von mehr als 1 Million Opfern.
Am 27. Januar 1995 bin ich wieder in Birkenau. Über das riesige Areal pfeift ein schneidend kalter Wind. Im sonst so stillen Lager drängen sich am 50. Jahrestag der Befreiung Medienvertreter aus aller Welt. Einer davon bin ich. Als Teilnehmerin eines Kurses für Nachwuchsjournalisten habe ich eine der begehrten Presseakkreditierungen bekommen. Mit meiner Kamera um den Hals taumle ich durch das internationale Blitzlichtgewitter. Journalisten stürzen sich auf Politiker und KZ-Überlebende, auf Vertreter verschiedener Nationen, Religionen, politischer und sexueller Ausrichtungen. Ein surreales Wetteifern um die emotionalsten Momente und darum, wer an diesem Ort am meisten gelitten hat. Ich fühle mich fehl am Platz und ziehe mich zurück an einen ruhigeren Ort, zu einem der Krematorien. Einem älteren Herrn scheint es ebenso zu gehen wie mir. Er kommt lächelnd auf mich zu, spricht mich zuerst auf Hebräisch an, dann auf Englisch. Er hat Auschwitz überlebt und ist heute zum ersten Mal seit damals hier. Ob aus meiner Familie viele an diesem Ort gestorben sind, möchte er wissen. Ich sage ihm, dass ich aus Deutschland komme. Schlagartig verschwindet sein Lächeln. Er weicht zurück und beginnt zu zittern. Verstört fragt er mich, was ich an diesem Tag, an diesem Ort tue. Zu einem Gespräch wird es nicht kommen. Augenblicklich ist er umringt von Fotografen. Ein Auschwitz-Überlebender, der von seinen Gefühlen übermannt wird. Ein Motiv, nach dem die Weltöffentlichkeit lechzt. Ich gehe. Meine Fotos von diesem Tag habe ich nie veröffentlicht.
Es gibt so schreckliche Sachen, die man erlebt hat, dass man keine Worte findet, sie zu schildern. Und jemand, der nicht dabei gewesen ist, der wird das gar nicht begreifen, wie furchtbar immer wieder diese rote, leuchtende Flamme in unserer Erinnerung steht.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.